Ihr Lieben, einer der bedeutendsten Musiker des letzten Jahrhunderts war der Ex-Beatle John Lennon. Auch wenn ihn selbst heute kaum noch jemand kennt, werden seine Lieder immer noch gesungen. Einer der bekanntesten Songs ist sicherlich Imagine. Darin singt John Lennon: Stell dir vor, es gäbe keine Länder mehr. Nichts, für das man töten oder sterben müsste. Stell dir vor, alle Menschen führten ein Leben in Frieden. Du magst sagen, ich sei ein Träumer, aber ich bin nicht der Einzige. Ich hoffe, dass du dich eines Tages uns anschließen wirst und die Welt eins sein wird. So sang John Lennon. Das war sein Traum, bis er einige Monate später niedergeschossen wurde. Er starb auf dem kalten Steinpflaster eines New Yorker Fußweges. Tragisch. Ein geistig verwirrter Mann hatte ihn ohne Vorwarnung niedergestreckt. Später gab der Täter an, dass der Teufel ihm diese Bluttat befohlen hätte. Ist es da nicht wunderbar, dass wir in diesen Tagen nicht nur von einer besseren Welt träumen dürfen? Wir werden von unserem Gott daran erinnert, dass er bereits fleißig an dieser neuen Welt für uns baut. Vor langer Zeit hat er dafür bereits die Baupläne ausgelegt. Er ließ uns 700 Jahre vor Christi Geburt durch den Propheten Jesaja ausrichten: Ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Niemand wird dort mehr klagen und weinen. Es gibt keine Kinder mehr, die nur ein paar Tage leben, und keiner, der erwachsen ist, wird mitten aus dem Leben gerissen. Wolf und Lamm werden dort gemeinsam weiden. Dann sehnt sich niemand mehr nach dem zurück, was früher einmal gewesen ist. Keiner wird mehr daran denken. Ein erstes: Nie mehr klagen, weinen und sterben. Nie mehr. Wenn Gott in diese Welt eingreifen wird, dann werden wir staunen. Er sagt, dass er alles neu machen wird, um unsere Freude vollkommen werden zu lassen. Und ich glaube, wir werden absolut nichts aus dieser Welt hier im Himmel vermissen. Es wird niemand geben, der das Gegenteil singen wird von dem, was John Lennon träumte. Stell dir vor, es gibt Krebs, Mord und Raub. Stell dir vor, es gibt Krieg, Töten und Gewalt. Darauf können wir wirklich getrost verzichten. Und vielleicht hast du sogar schon oft geträumt, auf einer Erde zu leben, ohne all diese negativen Schlagzeilen. Dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Denn genau das bietet dir der Vater im Himmel mit seiner neuen Schöpfung an. Er beseitigt wirklich alles Böse und alles Negative. Es wird keine Krankenhäuser, keine Scheidungsgerichte, keine Strafanstalten und keine Kriminalität mehr geben. Das Neue ist fast zu schön, als dass wir es in Worte fassen könnten. Deshalb arbeiten die Visionäre der Bibel auch lieber mit Verneinung. Sie sagen uns: Es wird kein Klagen, kein Weinen, kein Schmerz, kein Geschrei, keinen Krieg und keinen Tod mehr geben. Das alles ist endgültig vorbei. Hier auf der Erde lässt die Zeit Blumen und menschliche Schönheit immer wieder verwelken. Wir werden unserer Lieben beraubt. Die schönste Frau wird irgendwann zum Skelett. Der stärkste Mann wird irgendwann zu Staub. Aber wenn wir einst bei unserem Gott sind, dann wird die Zeit aufhören, die an uns so furchtbar genagt hat. All das Schreckliche wird aufhören, mit dem der Teufel und unsere Bosheit diese Erde in einen Ort des Grauens verwandelt haben. Das ist der Grund, warum ich mich nach dieser Welt sehne. Nach der Welt, in der Gott kommt und seine Versprechen einlöst. Und das Schöne ist, dass auch Jesus sich nach diesem Augenblick mit uns sehnt. Er sagt: Wenn ich alle Wohnungen für meine Lieben vorbereitet habe, dann werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, dann werdet auch ihr dort sein, wo ich bin. Egal wie wir hier wohnen, wir werden uns nicht verschlechtern, wenn wir in den Himmel umziehen. Jesus hat sich ganz viel Mühe mit unserem neuen Zuhause gegeben. Und vor allem, wir werden dort mit Gott Tür an Tür wohnen. Er wird unser Nachbar sein. Wir können mit ihm reden. Das ist der Grund, warum wir uns heute schon auf diesen Umzug freuen dürfen. Jesus wird uns im Himmel willkommen heißen und er baut an einer Wohnung für dich und für mich. Allerdings gibt es auch ein Gesetz im Himmel. Weil Gott das Licht in Person ist, hat die Dunkelheit bei ihm keinen Platz. Er verträgt sich nicht mit ihr. Und daher wird alle Finsternis vor ihm weichen. Nun vertreibt das Licht die Finsternis allerdings nicht mit einem Schlag. Gott geht behutsam vor, damit wir auch verstehen, warum alle, die sich an die Finsternis ihrer eingefleischten Sünde klammern, aufhören zu existieren. Gott gibt uns dafür 1000 Jahre Zeit, damit wir uns selbst ein Urteil bilden können, dass er wirklich gerecht an dieser Stelle entschieden hat. Und in einigen Fällen dürfen wir sogar selbst das Urteil sprechen. Darum zweitens, 1000 Jahre zum Frieden. Hören wir noch einmal hinein in diese Tage, die Jesaja schon ein bisschen angedeutet hat. Der Apostel Johannes durfte im Jahr 90 nach Christi Geburt noch einen deutlicheren Blick in diese Zukunft werfen und er hat das für uns aufgeschrieben. Ich lese aus Offenbarung 20 die Verse 1 bis 6. Danach sah ich einen Engel aus dem Himmel herabkommen, der hatte den Schlüssel zum Abgrund und eine starke Kette in der Hand. Er packte den Drachen, die alte Schlange, die auch Teufel und Satan genannt wird, und fesselte ihn für 1000 Jahre. Der Engel warf ihn in den Abgrund, schloss den Eingang ab und versiegelte ihn. So konnte der Drache die Völker 1000 Jahre lang nicht mehr verführen. Wenn sie um sind, muss er für eine kurze Zeit freigelassen werden. Dann sah ich Thronsessel. Alle, die auf ihnen Platz nahmen, wurden ermächtigt, Gericht zu halten. Ich sah auch die Seelen der Menschen, die enthauptet worden sind, weil sie öffentlich für Jesus und das Wort Gottes eintraten. Sie hatten weder das Tier noch sein Standbild angebetet und trugen auch nicht das Kennzeichen des Tieres auf ihrer Stirn oder ihrer Hand. Sie wurden wieder lebendig und herrschten zusammen mit Christus 1000 Jahre lang. Die übrigen Toten wurden erst wieder lebendig, als die 1000 Jahre um waren. Dies ist die erste Auferstehung. Freuen dürfen sich die Auserwählten, die an der ersten Auferstehung teilhaben. Der zweite Tod, der endgültige, kann ihnen nichts anhaben. Sie werden Gott und Christus als Priester dienen und 1000 Jahre lang mit Christus herrschen. Was wir hier hören, wird noch ein bisschen klarer, wenn wir noch aufnehmen, was der Apostel Paulus dazu sagt. Er legt sozusagen diese Verse aus und schreibt in 1. Korinther 6, Vers 2 und 3 dann: Wisst ihr denn nicht, dass wir als Christen einmal über die Welt richten werden? Dann müsstet ihr doch auch diese Kleinigkeiten unter euch selbst regeln können. Habt ihr vergessen, dass wir sogar die Engel richten werden? Müsstet ihr dann nicht erst recht eure alltäglichen Streitigkeiten entscheiden können? Paulus geht hier darauf ein, dass ein Streit zwischen Christen nicht vor ein weltliches Gericht gehört. Als Kinder Gottes tragen wir nämlich die Fähigkeit, in uns selbst ein gerechtes Urteil zu fällen. Und weil Gott uns gnädig ist, sollte das auch gnädig ausfallen. Und vielleicht rennen wir ja in Zukunft nicht mehr ganz so schnell zu unserem Anwalt, wenn wir uns klar machen, was für eine besondere Aufgabe uns im tausendjährigen Reich erwartet. Wir werden über die Bewohner der Erde und über die zum Teufel übergelaufenen Engel zu Gericht sitzen. Mit dem Maß, das sie oft bei uns angelegt haben und mit dem sie uns erniedrigt haben, dürfen wir sie dann beurteilen. Der himmlische Frieden im tausendjährigen Reich wird also nicht wie Gras über eine unliebsame Vergangenheit wachsen. Gott möchte vielmehr, dass erst all das Quälende benannt wird, damit es gebannt werden kann. Alles kommt auf den Tisch. Nichts wird unter den Teppich gekehrt. Denn Gott will, dass wir Antworten bekommen auf die Fragen, die uns schon so lange quälen. Und schließlich möchte Gott auch, dass wir uns selbst davon überzeugen, dass er richtig entschieden hat. Niemand soll unbegründet in der Hölle landen. Oder wie mal jemand gesagt hat, in der Hölle gibt es nur Freiwillige. Leute, die sich mit ihrem Leben genau dafür entschieden haben. Gott stellt sich also einer Überprüfung, damit wir ihm auch als Richter vertrauen. Er zollt damit der Tatsache Tribut, dass wir auf unserem Planeten zu oft falschen Meldungen und Machthabern auf den Leim gegangen sind. Ich möchte uns ein Beispiel erzählen. Als die Studentenunruhen in China in den schlimmen Ereignissen auf dem Platz des himmlischen Friedens ihren traurigen Höhepunkt fanden, Da gingen ganz unterschiedliche Meldungen um die Welt. Welcher Berichterstattung sollte man glauben? Der des chinesischen Staatsfernsehens oder den Reportagen von CNN oder ARD und ZDF? Der staatlich gelenkte Fernsehsender in China wiederholte Stereotyp, es sei alles in Ordnung, nichts Besonderes, nur ein paar Störenfriede, aber ansonsten himmlischer Friede. Der andere Sender berichtete von Unruhen, Verhaftungen, von rollenden Panzern und er zeigte dazu auch Bilder in unserem Fernsehen. Ich glaube, die meisten Menschen auf unserem Planeten glaubten den, der mit den entsprechenden Beweisen antrat. Solche Beweise wird uns auch unser Vater im Himmel liefern. Zu Beginn der 1000 Jahre tritt er gewissermaßen auf und sagt, die nächsten 1000 Jahre habe ich dazu ausersehen, dass ihr all eure Gedanken über mich und mein Reich und mein Gericht aussprechen dürft. Die Zeit ist da, wo ihr auch die leiseste Frage aus dem verborgensten Winkel eures Herzens beantwortet bekommt. So werdet ihr mich besser kennenlernen. Darum möchte ich die entscheidenden Höhepunkte der menschlichen Geschichte noch einmal euch vor Augen stellen. Ich möchte, dass ihr die Geschichte dieser Welt und auch die Geschichte Jesu wirklich versteht. Fangen wir also mit dem Anfang an. 2.1. Die Wahrheit über Gott und über uns. Zum ersten Mal wird die Menschheit im tausendjährigen Reich die Wahrheit über ihre Entstehung erfahren. Ein Thema wird geklärt, über das seit Jahrtausenden diskutiert wird. Selbst in unseren Tagen rollen deswegen noch manche Köpfe. Danach zeigt Gott der unzählbaren Schar seiner Geretteten die tragische Geschichte, die durch den Sündenfall über diese Welt hereinbrach. Was für frühere Generationen kaum vorstellbar ist, das ist für uns, die wir DVD-Rekorder, Blu-ray-Player und was weiß ich nicht alles kennen, doch eigentlich kein Problem mehr. Und ich glaube, wir werden atemlos und sprachlos dasitzen, wenn das Drama dieser Weltgeschichte mit bestechender Genauigkeit vor unseren Augen nochmal abläuft. Da geht vielleicht das Licht ein und ein ziemlich großer Mann und eine bezaubernde Frau treten ans Mikrofon an die Seite Gottes. Es ist das erste Menschenpaar. Und sie fragen, Herr, dürfen wir etwas erzählen? Alle Augen sind gespannt auf sie gerichtet und voller Überzeugung bestätigen sie, dass es genauso war, wie es vorgeführt wurde. Sie haben das Paradies mit Recht verloren. Gott war gerecht zu ihnen. Und wenn Adam und Eva wieder Platz genommen haben, dann wird ein anderer Mann aufstehen. Er berichtet, wie Gott in seiner Barmherzigkeit sich bemüht hat, die Menschen vor der Sintflut zu retten, aber sie wollten nicht hören. Das ist Noah, geht ein Raunen durch die Menge. Und dann stehen vielleicht Abraham und Sarah auf. Josef und seine Brüder melden sich zu Wort. Mose erzählt noch einmal all die Wunder, die Gott in Ägypten getan hat. Auch Paulus und Petrus treten auf. Und sie lassen dann mal all die aufstehen, die durch ihren Einsatz den Weg in den Himmel gefunden haben. Und sie verschweigen auch nicht, welches brutale Ende sie selbst für Jesus in Kauf genommen haben. Auch der Straftäter, der mit Jesus gekreuzigt wurde und um Gnade bat, zeigt sich. Er möchte beweisen, dass Jesus wirklich Wort gehalten hat. Alle großen Frauen und Männer der Geschichte Gottes berichten aus ihrem Leben und loben den Herrn. So mögen Stunden, Tage, Wochen, Jahre vergehen. Und nach rundet sich das Bild ab. Schließlich naht der Höhepunkt. Ein anderer erhebt sich vor den vielen Wesen im Himmel. Es ist Jesus, der Messias, der Retter der Welt höchstpersönlich. Ich wage nicht, den bewegenden Augenblick zu beschreiben, wenn unser Erlöser seine durchbohrten Hände erhebt und seine Geschichte erzählt. Aber ich glaube, dass kein Auge trocken bleiben wird, wenn wir mit eigenen Augen sehen, wie das damals war in Bethlehem und auf Golgatha. Die Offenbarung erzählt, dass dann alle ein Lied zur Ehre des Lammes anstimmen werden. Groß und wunderbar sind deine Taten, Herr, Gott und Herrscher über die ganze Schöpfung. Gerecht und zuverlässig sind deine Wege, du König der Völker. Wer wird dich nicht fürchten, Herr? Wer wird deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig. Alle Völker kommen und beten dich an. denn deine gerechten Taten sind offenbar geworden. Gott will, dass die Erlösten ihn prüfen und verstehen. Es werden nämlich auch andere Schicksale zu erzählen sein, die manches Herz unruhig werden ließen. Es werden Ehemänner da sein, die ihre Frauen suchen und nicht finden werden. Frauen suchen ihre Männer, Eltern ihre Kinder, Kinder ihre Eltern, und sie werden sie nicht finden. Und sie werden fragen, warum? Warum, Herr, hast du sie nicht gerettet? Du hast es doch versprochen, warum? Und auch hier noch einmal der Versuch, mit menschlichen Worten zu beschreiben, was Gott dann tun wird, obwohl ich denke, dass die Wirklichkeit noch einmal ganz anders aussehen wird. Ich stelle mir vor, dass Gott seinen Arm um jeden Einzelnen legt, den diese Fragen beschäftigen. Er nimmt ihn mit zum Archiv und lässt auch hier den Bericht ablaufen. Und dann wird Gott fragen, habe ich richtig geurteilt und gehalten, was ich versprochen habe? Habe ich ihre Freiheit und ihre Entscheidung respektiert? Erkennst du, dass ich sie bis zum Schluss geliebt habe und nicht loslassen wollte? Es wundert mich nicht, dass Gott erst nach diesen 1000 Jahren alle Tränen von unseren Augen abwischen wird. Die Zeit dieses Gerichts ist immer noch von Schmerz und Tränen überschattet. Die Tränen können erst abgewischt werden, wenn alle Fragen beantwortet sind und wenn jedes unruhige Herz Frieden gefunden hat. Doch genau dafür wird unser Gott sorgen. Wir haben in ihm wirklich einen wunderbaren Freund. Wir sind ihm so wichtig, dass er uns ganz viel Zeit widmet, um zu verarbeiten und zu verstehen. Und am Ende dieser Zeit werden wir unserem Vater im Himmel um den Hals fallen. Wir werden uns einfach nur noch mit ihm freuen. Wir werden aufatmen, weil wir langsam begreifen, dass wir das Drama dieser Weltgeschichte tatsächlich überstanden haben. Und dann werden wir mit denen feiern, auf deren Wiedersehen wir uns gefreut haben. Da sind so viele Menschen, die wir lange vermisst haben, die vor uns gestorben sind. Die letzten Worte, die wir miteinander wechselten, waren vielleicht am Sterbebett, am Telefon. Es war nur ein flüchtiger Gruß, doch dann geriet das Auto außer Kontrolle. Es wird eine fröhliche Zeit sein, in der wir uns wiederfinden. Und wir werden uns so viel zu erzählen haben oder einfach die Gemeinschaft genießen. Das ist die erste Auferstehung. Und freuen dürfen sich alle, die daran teilhaben. 2.2. Alle Beziehungen heilen. Manche Begegnung wird uns in diesen 1000 Jahren aber auch anregen, noch etwas in Ordnung zu bringen. König David und Bathseba haben dort sicher noch einen ganz dicken Brocken vor sich. Wir erinnern uns. Einerseits setzte sich David voller Leidenschaft für Gott ein und Gott liebte ihn dafür. Andererseits handelte er manchmal aber auch unüberlegt wie ein Kind. So nahm er sich eines Tages eine verheiratete Frau und brach in ihre Ehe ein. Dass er einen Fehler gemacht hatte, erkannte er schnell. Er bereute seine Tat auch zutiefst und Gott vergab ihm seine Schuld. Aber für Uriah, den Mann Bathsebas, kam diese Umkehr zu spät. Er war Soldat und er fiel zur selben Zeit an vorderster Front, wo David ihn hinbeordert hatte. Eine Versöhnung zwischen den beiden hat also nie stattgefunden. Sie ist aber nötig, wenn der Himmel ein Ort voller Harmonie und Liebe und Frieden sein soll. Und sie ist auch möglich, denn Jesus ist ja mit seiner Vergebung da. Er hat durch seine Gnade auf krummen Wegen Grades geschrieben. So sind David und Bathseba sogar in seinen Stammbaum aufgenommen worden. Gott hat aus Bösem Gutes gemacht, sodass es keine Vergeltung mehr geben muss. Unser Herz kann vollständig heil und rein werden. Denn Gott räumt uns 1000 Jahre ein, um auch mit dem fertig zu werden, was unser Herz so alles bewegt und was ihm schwerfällt. Wie viele Dinge sind in unserem Leben tatsächlich nie gelöst worden? Da ist vielleicht auch bei uns jemand gestorben, ohne dass eine Versöhnung möglich war. Herzen, die im Verlauf eines Scheidungsprozesses tiefe Wunden hinnehmen mussten, sehnen sich nach Heilung. Es wäre unrealistisch, wenn wir meinten, dass sich bei den Geretteten alle Probleme in Rauch auflösten. Darum räumt Gott uns 1000 Jahre ein, damit wir auch in unserem Innersten verwandelt werden. Wir haben Zeit, um unsere Beziehung zu heilen und viel Zeit, um offene Fragen zu beantworten. Und wir können uns sicher sein, am Ende werden die Wunden geheilt. Wir werden tiefen inneren Frieden finden und alles wird gut durch unseren Herrn. Ich finde, diese 1000 Jahre sind wirklich eine gute Nachricht für uns, wenn wir Gott zum Freund haben. Allerdings haben sich nicht alle für ihn entschieden und Gott respektiert den Willen des Menschen. Darum drittens, ewiges Leben oder ewigen Tod. Die Szenen, die uns Johannes in prophetischer Schau zum Abschluss der 1000 Jahre schildert, sind ein Beleg dafür, dass es leider diese beiden Richtungen gibt. Hier trifft sich noch einmal beides, Schmerz und Hoffnung. Ich lese aus Offenbarung 20, die Verse 7 bis 15. Wenn die 1000 Jahre um sind, wird der Satan für kurze Zeit aus seinem Gefängnis freigelassen. Er wird ausziehen, um die Völker an allen 4 Enden der Erde zu überreden. Das sind Gog und Magog. Sie werden so zahlreich wie der Sand am Meer sein und der Satan wird sie alle zum Kampf sammeln. Sie werden sich über die ganze Erde ergießen und das Lager des heiligen Gottesvolkes und die von Gott geliebte Stadt umstellen. Aber Gott wird Feuer vom Himmel regnen lassen, das sie vernichtet. Dann wird der Teufel, der sie verführt hat, in den See von brennendem Schwefel geworfen, in dem schon das Tier und der falsche Prophet sind. Dort werden sie für alle Zeiten Tag und Nacht gequält. Dann sah ich einen großen weißen Thron und den, der darauf sitzt. Die Erde und der Himmel flüchteten bei seinem Anblick und verschwanden für immer. Ich sah alle Toten, hohe und niedrige, vor dem Thron stehen. Die Bücher wurden geöffnet, in denen alle Taten aufgeschrieben sind. Dann wurde noch ein Buch aufgeschlagen, das Buch des Lebens. Den Toten wurde das Urteil gesprochen. Es richtete sich nach ihren Taten, die in den Büchern aufgeschrieben waren. Auch das Meer gab seine Toten heraus, und der Tod und die Totenwelt gaben ihre Toten heraus. Alle empfingen das Urteil, das ihren Taten entsprach. Der Tod und die Totenwelt wurden in den See von Feuer geworfen. Dieser See von Feuer ist der zweite, der endgültige Tod. Alle, deren Namen nicht im Buch des Lebens standen, wurden in den See von Feuer geworfen. Schrecklich, oder? Wer in diesem Gericht verliert, der erlebt wirklich die Hölle. Ich weiß, darüber reden wir nicht gerne, aber halten wir das bitte fest. Hinter unserem Sterben steht auf jeden Fall ein Doppelpunkt. Die Bibel sagt, dass niemand im Grab bleiben wird. Niemand. Alle werden auferstehen. Die Frage ist nur, wozu? Die, die Jesus kennt, weil sie sich ihm anvertraut haben, die werden zum ewigen Leben auferstehen. Die anderen aber, die meinten, ohne einen Retter in diesem Gericht bestehen zu können, die werden zum ewigen Tod auferstehen. Nun haben wir alle vermutlich so unsere Vorstellungen vom ewigen Leben. Der eine wünscht sich viel Ruhe und Frieden, ein anderer will dort vielleicht gerne Gemeinschaft erleben. Ein dritter sehnt sich einfach danach, Jesus zu sehen und zu berühren. Und ein vierter freut sich auf den himmlischen Gesang und die vielen Engel. Aber was ist der ewige Tod? Die Bibel schmückt das glücklicherweise nicht besonders aus. Doch sie betont, dass dieser Ort schrecklich ist und dass die Menschen dort zum ersten Mal wirklich ohne Gott sein werden. Hier auf der Erde leben wir alle noch aus Gottes Hand. Keinem von uns ist Gott hier wirklich fern. Aber in der Hölle werden Menschen zum ersten Mal erleiden, wie es ist, ohne Gottes Geborgenheit zu existieren. Und sie werden daran zugrunde gehen. Damit nun aber niemand an diesem traurigen Ort sagen kann, er wüsste nicht, wieso er dorthin gekommen sei, nimmt Gott sich auch hier noch einmal Zeit. Er schlägt Bücher auf. Er liest jedem Einzelnen der Verlorenen vor, wo sie sich in ihrem Leben für die Hölle entschieden haben. Jedes Wort und jede Tat, mit denen sie sich gegen Gott gewandt haben, sind dort festgehalten worden. Und angesichts dieser Aufzeichnung wird jedem klar werden, dass Gott gerecht richtet. Keiner wird sich mehr gegen ihn auflehnen. Endlich ist Gott wieder uneingeschränkter Herrscher über Himmel und Erde. Sein Feuer vom Himmel reinigt die Erde und vernichtet alles, was mit der Sünde zu tun hatte. so werden die Spuren der Sünde für alle Zeiten gelöscht. Endlich ist Schluss mit Tod und Tränen und allem, was uns auf der Erde so viel Leid bereitet hat. In der Ewigkeit wird es nur noch eine einzige Erinnerung an die Sünde geben. Das sind die Nägelmale Jesu. Sie werden die machtvolle Botschaft in die Ewigkeit hineintragen, dass Gott Liebe ist. Und er wird für immer unser Freund und Vater bleiben. Das ist der Grund, warum ich mich auf diesen Tag freue. Warum ich mich nach der neuen Welt sehne, die Gott nach diesem Gericht für uns bauen wird. Und ich hoffe, dass auch du wieder von dieser Sehnsucht gepackt wirst, wenn in den nächsten Wochen sein Licht aufstrahlt und wir ganz viel hören werden davon, dass Jesus wiederkommt, um uns zu holen. Theodore Roosevelt, amerikanischer Präsident um 1900, war in Afrika zu einer Safari und bestieg nun das Schiff, das ihn nach Amerika zurückbringen sollte. Viele Menschen hatten sich wegen ihm versammelt, um ihn zu verabschieden. Ein roter Teppich war ausgerollt, eine Musikkapelle spielte, er bekam die beste Suite des Schiffes. Während der ganzen Überfahrt stand er im Mittelpunkt des Interesses und Genusses. Gleichzeitig war ein anderer Mann mit an Bord, ein alter Missionar, der sein Leben für Gott in Afrika eingesetzt hatte. Seine Frau war dort gestorben, auch seine Kinder lebten schon nicht mehr. Mutterseelen allein ging er zurück nach Amerika. Als das Schiff in San Francisco ankam, wurde der Präsident wieder mit allen Ehren empfangen. Die Menschen jubelten ihm zu, aber niemand war da, um den alten Missionar zu begrüßen. Er mietete sich in einem kleinen Hotel ein, er kniete am Bett nieder und betete: Herr, ich will mich ja eigentlich nicht beklagen, aber ich habe mein Leben für dich in Afrika geopfert. Und es interessiert niemanden hier. Ich kann das nicht verstehen. Da hatte er auf einmal das Gefühl, als ob der Herr ihm die Hand auf die Schulter legte und sagte: Mein Kind, du bist auch noch nicht zu Hause angekommen. Ich denke, das gilt auch dir und mir. Wir sind hier noch nicht zu Hause. Diese Welt mit ihren Schmerzen, Tränen und all dem Leid und Tod ist nicht unser Zuhause. Wir gehören in das Haus, das unser Herr für uns baut. Und wir können sicher sein, Jesus ist schon unterwegs, um uns zu sich zu holen. Er kommt. Und dann wird es ein Wiedersehens- und Heimkehrfest geben, wie es die Welt noch nicht gesehen hat. Und wenn du Jesus noch nicht gesagt hast, dass du auch eine Wohnung im Himmel haben möchtest, dann klär das heute noch mit ihm. Sag ihm, dass du deine Sünden bereust und bitte ihn um Vergebung. Sag ihm, dass du nicht in der Hölle enden möchtest und bitte ihn um Gnade. Und dann öffne dein Herz für Jesus, damit er dich kennenlernen kann. Und sei ganz gewiss, deine Wohnung im Himmel wartet auf dich. Amen.